Lasst uns, ehe wir beten, ein herrliches Psalmwort lesen, Psalm 33 von Vers 4. Denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig und in all seinem Tun ist er treu. Er liebt Gerechtigkeit und Recht, von der Gnade des Herrn ist die Erde voll. Durch das Wort des Herrn sind die Himmel geschaffen und ihr ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes. Er türmt die Wasser des Meeres auf wie einen Wall und legt die Fluten in Vorratskammern. Es fürchte den Herrn, die ganze Erde. Vor ihm müssen beben alle Erdenbewohner, denn er sprach, da geschah's. Er gebot, da stand es da. Soweit dieses Wort. Dann haben wir eine besondere Fürbitte, die hier hingelegt worden ist, die wir dem Herrn bringen werden für unsere teure Schwester Ruschke, die schon ein hohes Alter hat. Und dann habe ich besondere Grüße von der lieben Familie Herbert Keller, die ja in Kanada sind, zu überbringen. Unser Bruder Ehrensberger hat diese Grüße von seinem Schwiegersohn Herbert Keller mitgebracht und ich möchte sie hiermit abgegeben haben und bitte wieder zu grüßen. Lasst uns aufstehen und beten. Himmlischer Vater, wir schauen auf zu dir. Wir danken dir für dein teures und heiliges Wort, das du uns bis zu dieser Stunde erhalten, dass du uns in einer solch wunderbaren Weise geoffenbart hast. Allmächtiger Gott, wer sind wir, dass wir mit dir reden dürfen und uns dir nahen? Wir tun es, weil wir glauben, dass Jesus Christus, unser Herr, am Kreuz auf Golgatha den Zorn Gottes auf sich nahm, die Schuld getragen, die Sünde gesühnt und uns mit Gott versöhnt hat. Als Versöhnte kommen wir jetzt zu dir und bitten dich, rede heute und wirke durch dein Wort und durch deinen Geist in einer ganz besonderen Weise. Herr, schenke Gnade, dass wir nicht auf das sehen, was Menschen oder der Feind tut, sondern auf dich schauen und das Werk deiner Hände in unserer Mitte und in unserem Leben sehen und dir dafür von Herzen danken. Treuer Heiland, wir stellen diese Versammlung bewusst unter die Deckung deines Blutes, bitten dich um die Leitung deines Heiligen Geistes. Treuer Herr, sieh dein Volk in Gnaden an. Segne, Herr, dein Erbe. Leid ist auf der rechten Bahn, dass der Feind es nicht verderbe. Herr, wir bitten dich, stärke uns heute im Glauben. Rette, wer noch nicht gerettet ist. Heile, erlöse von dem Übel. Mache frei, möge dein Evangelium ganz neu zu einer Gotteskraft werden. Herr unser Gott, nimm hin den Preis, die Ehre, den Ruhm und die Anbetung von Ewigkeit zu Ewigkeit. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wir setzen uns. Ich möchte als erstes viele und herzliche Grüße von all unseren Brüdern und Schwestern aus Indien abgeben. Ich bin fast 3 Wochen durch Indien gereist und habe dort wohl insgesamt über 6000 Kilometer hinter mich gebracht, geflogen, gefahren und wie es gerade so war. Viele lassen euch sehr herzlich grüßen. Und besonders Bruder Arthur Davis, der ja schon einmal vor einigen Jahren hier an dieser Stelle ein kurzes Zeugnis gab. Er bat ganz speziell darum, dass ich alle hier in Zürich ganz herzlich von allen aus Indien grüßen soll. Lasst uns jetzt einige Worte aus der Heiligen Schrift betrachten. Es ist mir, und vielleicht sollte ich das eine Beispiel doch noch nennen. Es war in der Stadt Madras, als der Pfarrer dieser Kirche meinen Vortrag hörte und danach zu mir kam und mich bat, ob ich am nächsten Tag nicht zu einem Gespräch Zeit finde. Und ich sagte herzlich gern. Er hatte 2 Fragen an sich gekoppelt. Mit welchem Recht behauptet ihr, dass Bruder Branham, der von Gott gesandte letzte Prophet vor der Wiederkunft des Herrn war? Das war die erste Frage. Und die zweite, die dazugehört eigentlich, war: Wenn dem so ist, warum haben all die Kirchen seinen Dienst nicht erkannt? Und ihr könnt euch ja vorstellen, dass 2 solche Fragen für mich ja etwas ganz Kostbares waren. Besser hätten sie nicht formuliert werden können. Und so wie Gott mir tatsächlich immer hilft, so geschah es auch diesmal. Ich sagte, werter Freund, nicht ich werde antworten, sondern ich werde Gott antworten lassen, indem ich nichts sage, sondern nur die Bibelstellen vorlese, die Zeugnis davon geben. Und was soll ich euch sagen? Ich hatte eine Anzahl Bibelstellen gelesen. Und der Mann sprang auf, reicht die Hand über den Tisch und sagt, mir hat Gott geantwortet. Ich habe es jetzt von der Schrift her erkannt. Und dann sagte er mir, Bruder so und so war hier und Bruder so und so war hier. Und die haben immer nur gesagt, der Prophet sagte und der Prophet und so weiter. Sagt, du bist der Erste, der die Bibel genommen und der Gott durch sein Wort reden ließ. Er kam um den Tisch herum und sagte, von heute an ist diese Kirche auch deine. Jedes Mal, wenn du kommst, darfst du hier das Wort verkündigen. Er fragte sogar wegen der Taufe auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, Gott ist treu. Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen. Wenn er uns sendet, legt er die Worte, die wir sagen, die wir vorlesen sollen, in unser Herz. Und dann spricht er von Herz zu Herz durch sein Wort und durch seinen Geist. Mir ist das prophetische Wort natürlich in diesen Tagen neu groß geworden, weil es ja die göttliche Orientierung ist. Menschen, die in dieser Zeit den prophetischen Teil der Heilsgeschichte nicht haben, nicht sehen, nicht geoffenbart bekommen haben, können keine Orientierung haben. Sie mögen über alle Themen schreiben, über die sie gerne schreiben oder berichten möchten. Über Israel, über Russland, über Regen und über Nasswerden, über Kohl und Verkohlen und was alles dazu gehört. Aber nur, wer tatsächlich durch die Gnade Gottes, und das meine ich jetzt mit allem Ernst bis zur letzten Konsequenz, wer den von Gott gesandten prophetischen Auftrag für dieses letzte prophetische Zeitalter nicht erkennt, der ist auf dem Holzwege in seiner vermeintlichen Klugheit. Gottes prophetisches Wort ist das helle Licht, das an einem dunklen Ort scheint. So hat es Petrus damals schon geschrieben und so ist es heute noch. Wer mit Gott wandelt, der kann unmöglich an seinem Worte und an seinen Verheißungen vorübergehen. Mir sind einige Bibelstellen aufgefallen und ich möchte sie heute lesen. Ihr hört ja genügend Predigten von Bruder Brennen, bekommt sie ja monatlich zugesandt und könnt euch auch in der Heiligen Schrift vertiefen. Im Propheten Jesaja, Kapitel 11, von Vers 11. Und an jenem Tage wird es geschehen, da wird der Allherr seine Hand zum zweiten Mal ausstrecken, um den Rest seines Volkes, der noch übrig geblieben ist, loszukaufen. Soweit diesen Vers. Der Begriff zum zweiten Mal in jenen Tagen. Und ihr wisst ja, es gab das erste Kommen des Herrn und es gibt das zweite Kommen des Herrn. Es gab die Herausführung Israels aus Ägypten mit starker Hand und am Ende der Tage streckt Gott seinen Arm aus, um sein Volk aus aller Welt zurückzurufen und zu holen, weil die Zeit dafür gekommen ist. In Kapitel 13 steht vom Tag des Herrn. Und ich möchte euch aus dem Alten und Neuen Testament die Verbindung zeigen. Jesaja 13 von Vers 2. Auf einem kahlen Berge pflanzt eine Signalstange oder ein Panier auf, ruft ihnen mit lauter Stimme zu, winkt mit der Hand, dass sie einziehen in die Tore der hohen Herren. Ich selbst habe herbei beschieden, zu meinem Zorngericht meine geweihten Krieger, habe ich auch meine Helden dazu entboten, meine Stolzfrohlockenden. Horch, ein Getümmel schallt auf den Bergen wie von zahlreichem Kriegsvolk. Horch, ein Getöse von Königreichen, sich versammelnder Völkerschaften. Gott, der Herr der Herrscharen, mustert das Kriegsheer. Sie kommen aus fernem Lande, vom Ende des Himmels, der Herr und die Werkzeuge seines Zornes, um die Erde zu verheeren. Heulet, denn nahe ist der Tag des Herrn. Wie ein Wetterschlag kommt er vom Allmächtigen. Darum hangen alle Arme schlaff herab und jedes Menschenherz verzagt. Sie geraten in Bestürzung, Krämpfe und Wehen befallen sie wie ein Weib in Geburtsnöten, winden sie sich. Einer starrt den anderen an, ihre Gesichter glühen wie von Flammenröte übergossen. Wir leben in einer Zeit, in der wir damit rechnen können und rechnen müssen, dass die letzten Dinge, von denen geschrieben steht, in Erfüllung gehen werden. Und wenn wir, und das müssen wir, das politische Klima und das, was geschieht, beobachten, so merken wir, dass alles auf dieses eine Ziel hinarbeitet. Und ich möchte, dass wir die drei Dinge, die Bruder Branham prophetisch in den Mittelpunkt gestellt hat, dass wir sie beherzigen. Es gibt drei Dinge, die geschehen werden. Die Reihenfolge hat Gott sich vorbehalten. Eines ist immer um Israel und darum wird es ja gehen. Aber das kommt erst ganz zum Ende. Denn dort wird das große Heer seine große Niederlage erleben und sein Ende finden. Alles, was sonst noch kommen muss und kommen wird, das kommt vorher. Denn dort ist das Ende. Das kann man im Propheten Hesekiel 36 bis 38 nachlesen, im Propheten Joel 2 und 3 und vielen anderen Bibelstellen. Aber es ist auch vom Vatikan die Rede und auch von der Zerstörung der Vereinigten Staaten. Und wenn wir über diese Dinge sprechen, dann nicht, weil es uns Spaß macht, nicht, weil wir möchten, dass es so wird, sondern weil wir Gott in seinen Entscheidungen respektieren und glauben, dass alles, was geschieht, mit Recht geschehen wird und dass Gott sich bei keinem entschuldigen wird müssen. Wir sehen, dass die Dinge sich jetzt dahin bewegen, rein politisch, dass der Vatikan in die Dinge hineinbezogen wird, um eben diesen Frieden, der zu scheitern droht, der noch gar nicht da war und der nie da sein wird, der nur ein Scheinfriede für einen Augenblick sein wird, dass Dinge sich jetzt zusammentun, um die Endphase einzuleiten. Die Politiker haben das Vertrauen zueinander verloren. Sie brauchen eine neutrale Person, zu der sie, wie sie meinen, Vertrauen haben können. Aber auch das wird eines Tages anders werden, denn laut Bruder Brenhim wird ja eine Bombe auf den Vatikan fallen und ihr könnt es in Offenbarung 18 nachlesen. Da steht dreimal hintereinander geschrieben, dass in einer einzigen Stunde diese große Stadt zerstört worden ist. Hier geht es mir um den Begriff, den Paulus in 1. Thessalonicher im 5. Kapitel im 3. Vers aufgreift. Es heißt, der Tag des Herrn kommt wie ein Wetterschlag vom Allmächtigen. Dann hangen alle Arme schlaff herab und jedes Menschenherz verzagt. Sie geraten in Bestürzung, Krämpfe und Wehen befallen sie, wie ein Weib. In Geburtsnöten binden sie sich, einer starrt den anderen an. Lies dazu mit mir aus dem Neuen Testament, aus dem Thessalonischer Brief, und ihr werdet sehen, wie Propheten und Apostel durch denselben Heiligen Geist geschrieben und gesprochen haben. Es heißt hier in 1. Thessalonicher 5 und Vers 2, wenn sie sagen, jetzt herrscht Friede und Sicherheit, dann überfällt sie das Verderben plötzlich, wie die Wehen eine schwangere Frau. Und sie werden sicherlich nicht entrinnen. Haben wir nicht das Gleiche im Propheten Jesaja gelesen? Hier hat Paulus damit nicht aufgehört, sondern er schreibt in Vers 4, ihr aber, liebe Brüder, lebt nicht in der Finsternis, dass der Tag euch wie ein Dieb überraschen könnte. Auch wenn die ganze Welt, die Erdbevölkerung, total überrascht und überrumpelt wird, so gibt es Menschen auf Erden, die nicht überrascht werden, denn Paulus schreibt hier, ihr aber, liebe Brüder, lebt nicht in Finsternis, dass der Tag euch wie ein Dieb überraschen könnte. Und hier ist die Rede von dem Tag des Herrn. Und jetzt kommen wir zu dem Kern der Sendung des letzten Propheten. In den letzten Versen des letzten Propheten im Alten Testament steht geschrieben, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Warum sind wir nicht in der Finsternis betreffs dieser Dinge, weil wir hier sind oder besser wären als andere? Nein, weil Gott uns die Möglichkeit gab, sein göttliches Reden ernst zu nehmen und auf seine Stimme in diesen Tagen zu hören und zu beherzigen, was er uns zu sagen hat. An dem Tage, den der Herr sich vorbehalten hat, sein Gericht durchzuführen, werden manche frommen Leute und Versammlungen und Vereine die größte Überraschung erleben. Man kann nicht an Gott und seinem Worte vorbeigehen und dann meinen, bei ihm zu landen und zu sagen, Halleluja, ich bin hier, freust dich nicht, lieber Heiland, dass ich gekommen bin? So geht es bei Gott nicht. Gott sendet sein Wort und er fordert von den Menschen, die vor ihm bestehen wollen, dass sie ihn und sein Wort respektieren, dass sie aufnehmen und dass sie glauben, was er zu sagen hat. Wer das nicht kann, dem fehlt das Erste, nämlich die Furcht Gottes. Und die Furcht Gottes steht am Anfang der göttlichen Weisheit. Wo bleibt göttliche Weisheit, wenn die Furcht Gottes überhaupt nicht da ist? Der Herr möge es uns aus Gnaden schenken, dass wir diese Gottesfurcht in uns tragen, und zwar jeden Tag unseres Lebens, es komme, was da kommen mag. Im Propheten Joel im 3. Kapitel stehen die bekannten Worte, die Petrus in Apostelgeschichte 2, Vers 17 ausgesprochen hat. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist auf alles Fleisch ausgieße, so dass eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden, eure Greise Offenbarungen in Träumen empfangen, eure jungen Leute Gesichte schauen. Ja, auch über die Knechte und Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen, und ich will Wunderzeichen am Himmel und auf der Erde erscheinen lassen, nämlich Blut, Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn kommt, der große und schreckliche. Ein jeder aber, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berge Zion und in Jerusalem wird Rettung sein. Wie der Herr es verheißen hat, und zu den Entronnenen wird jeder gehören, den der Herr beruft. Gott hat eine Rettung geschenkt, und alle, die von ganzem Herzen daran glauben, nicht mit dem Verstande aussortieren, sondern mit dem Herzen glauben. Auch darüber haben wir schon gesprochen. Abraham hat äußerlich mit seinen Sinnen wahrnehmen können, dass sein Leib und der Leib der Sarah in ihren Funktionen erstorben waren. Aber Er ließ sich durch das, was seine Sinne irdisch wahrgenommen haben, durch Unglauben nicht irre machen, sondern hat dem, was in seinem Herzen war, nämlich dem Worte Gottes, der Verheißung, Glauben geschenkt und hat dem Herrn vertraut, trotz der Wahrnehmung dessen, was irdisch gesehen um ihn herum war. Das Gleiche trifft auf uns alle zu. Wenn wir auf das schauen wollten, was äußerlich um uns geschieht, dann möchte man die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, Herr, mache du mit wem du willst weiter. Weil wir aber Gottes Wort der Verheißung, und das werden wir in den kommenden Tagen und Monaten, und wenn es Jahre sind, die der Herr uns schenkt, noch weiter betonen. Das Wort der göttlichen Verheißung ist das A und O für das, was Gott im Leben eines Menschen für die Ewigkeit tun kann. Wir haben es oft genug betont, dass ein Same für die Geburt notwendig ist. Und wir werden vielleicht darüber schreiben, es wird besser sein, weil man es so nicht ganz gut oder nicht umfassend genug behandeln kann. Was geschah, ehe Christus das Wort Fleisch wurde? Es war eine Jungfrau und sie sagte, ich weiß von keinem Mann. Meint ihr, es steht nur einfach so geschrieben in Matthäus 25, als dann wird das Himmelreich 10 Jungfrauen gleichen? Am Ende der Tage, am Ende der Gnadenzeit wird Gott Menschen haben, die geistlich einen jungfräulichen Schoß haben und die keine geistliche Hurerei treiben, sondern aus dem göttlichen Samen des Wortes geboren werden und diesen göttlichen Samen der Verheißung in den jungfräulichen Schoß ihres Herzens hineinnehmen. Als das mit Maria geschah, war es noch nicht das Ende. Das Wort der Verheißung erging an sie. Und dann kam der Geist Gottes über sie und brachte das Wort, das in sie hineingelegt wurde, hervor. Und das ist das, worum es in diesen Tagen geht. Nicht um Diskussionen über Aussprüche Bruder Brenhams, sondern um den Kern der göttlichen Botschaft und der Verheißungen seines Wortes für diese Tage, die vom Volke Gottes gehört und im Glauben aufgenommen werden müssen. Jeder kann irgendwo mit anderen sitzen und diskutieren und manches sagen oder auch einzuwenden haben. Aber dadurch passiert noch nichts. So wie es mit Christus, unserem Erlöser, war, so muss es mit allen Erlösten sein. herausgeführt, gereinigt und abgesondert von allem, was nicht mit Gott und Gottes Wort übereinstimmt, damit ein neues gepflügt werden kann und der göttliche Same in das Herz, das vorbereitet wurde, gesät werden kann. Der beste Same, der teuerste Weizen, nützt nichts, wenn er irgendwo liegen bleibt, ohne ausgesät zu werden. Und nur willkürlich zu säen, auf Wege, auf Dornen, auf Distel, unter Gestrüpp und hier und da, wird nicht die endgültige und hundertfältige Frucht hervorbringen. Aber zu dem Zeitpunkt vor der Wiederkunft Jesu Christi gleicht das Reich Gottes 10 Jungfrauen. Damit sind die Gläubigen, die wahrhaft Gläubigen, in diesen Tagen gemeint. Unberührt, unangetastet, für Gott bewahrt geblieben, um sein heiliges Wort aufnehmen zu können. Auch darüber haben wir gesprochen, dass wir alle aus verschiedenen Denominationen kommen, wo eine gemischte Verkündigung, gemischte Saat und Ernte hervorgebracht hat. Doch nun ist dieser Abschnitt zu Ende. Und Gott möchte, dass der reine Same seines Wortes gesät wird. Und wenn wir da ein wenig intolerant sein sollten, so sind wir's um des Herrn willen. Es hat keine Lehre, keine Meinung, keine Überlieferung mehr Platz. Da, wo Gottes Wort auf den Leuchter gestellt worden ist, sollte es klar sein, dass alle menschlichen Deutungen und Überlieferungen wirklich nicht mehr am Platze sind. Und es war so, ich sprach mit jemandem, und der war der Auffassung, dass jeder Gläubige, der stirbt, nicht im Sarg bleibt, sondern innerhalb 3 Tagen wird der Leib hinaufgenommen. Und es ist weder in der Heiligen Schrift noch stimmt es. Aber ich wusste in meinem Herzen, wenn Leute eine solche unbiblische Lehre in sich tragen, wie wird Gott da sein Wort vermischen? Das ist unmöglich. Und ich war zum Glück bei der Beerdigung Bruder Brennens dabei, der ja wesentlich später beerdigt wurde, als er gestorben war. Und ich stand ja direkt am Sarg. Und es stimmt eben nicht. Ich erwähne dieses eine Beispiel nur, um euch deutlich zu machen, dass all die Hunderte von Lehren, die Menschen als so kostbar festgehalten haben, als meinten sie, die Seligkeit sei davon abhängig. Lasst es mich euch in Liebe sagen. Wenn ihr zu denen gehören wollt, die in diesen letzten Tagen als wirklich von Gott gesetzte und geschenkte Jungfrauen sein wollt, dann lasst alles, was nicht mit dem übereinstimmt, was Gott in dieser Zeit, für diese Zeit, aus seinem Worte geoffenbart hat, fallen. Sonst werdet ihr auf der Strecke selber zu Fall kommen. Manche, die meinten, sie könnten hier viel Gutes mitnehmen und das Alte dazu mischen, sie sind, und das sagen wir aus tiefem Leid, im Laufe der Jahre irgendwann auf der Strecke geblieben. Wir wollen Gott genügend Ehrfurcht entgegenbringen und sagen, Herr, du hast geredet, dein geoffenbartes Wort ist oder sind die Verheißungen für diese Tage, die als göttlicher Same in uns hineingelegt werden. Nicht mehr Mischung, das hat Bruder so und so gesagt, das hat der oder jener gelehrt, sondern eine klare Unterscheidung und Trennung von allem, und ich sage es mit Absicht noch einmal, was Gott nicht in dieser Zeit, für diese Zeit, durch die letzte Botschaft geoffenbart hat. Alles, was vorher gewesen ist, mag hier und da ein wenig Gutes in sich gehabt haben, das bestreitet niemand. Aber es waren nicht die Worte der göttlichen Offenbarung. Die Zeit für diesen Zeitpunkt war noch nicht gekommen. Jetzt ist sie da. Gott stellt den Anspruch auf sein Volk. Und die Wiedererstattung darf nicht eine Botschaft bleiben, über die wir diskutieren. Sie muss Realität werden, die Zeugnis für sich selber ablegt. Und das glauben wir von ganzem Herzen. Unser Gott, der die Verheißung gab, wacht über seinem Wort, um es in uns zu erfüllen. Musste Maria sich anstrengen? Musste sie ringen und flehen und beten und weinen und tun? Sie musste nur eins, von Gott dazu auserwählt gewesen zu sein, die Verheißung des göttlichen Wortes aufzunehmen und zu sagen, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Heilige Geist kam über sie und die Kraft des Höchsten überschattete sie und das Wort wurde Fleisch und Christus wurde geboren. So wird es am Ende mit der Brautgemeinde sein. Seelen Gottes, die dazu bestimmt sind, sein Wort der göttlichen Verheißung für diese Zeit in sich aufzunehmen und zu sagen, mir geschehe, wie du gesagt hast, denn ich bin dein, o Herr. Ist das nicht ein wunderbarer Gedanke, eine Kostbarkeit Gottes? Keine Anstrengung mehr, ein hineinbezogen, hineingestellt werden in das Reich Gottes, in den Plan Gottes, in das Programm Gottes in diese Zeit. Ist das nicht das Größte, das Gott einem Menschen auf Erden schenken kann? Ihn in seinen Plan, in sein Programm, in sein Vorhaben, in sein Reich hineinzustellen, sich ihm zu offenbaren. mit ihm zu reden. Aber eines dürft ihr mir glauben. Der Herr wusste, dass Maria aufnehmen, dass sie glauben, dass sie dazu ausersehen ist. Wenn Widerspenstigkeit, wenn Unglaube, wenn Selbstgerechtigkeit und alles andere noch da sind, sind wir noch nicht so weit, dass Gott mit uns tun könnte, was er sich vorgenommen hat. Aber er arbeitet darauf hin. Gott arbeitet darauf hin. Die Zeit drängt. Die Ankündigung ist gegeben. Das Wort der göttlichen Verheißung ist da. Liebes Herz, kannst du vor Gott sagen, ich mische nicht mehr. Ich möchte von allen Lehren, von allen Überlieferungen, von allen christlichen Traditionen völlig frei sein. Mein Herz gehört Gott, und weil es ihm gehört, wird er sein Wort hineinlegen. Und weil er sein Wort hineinlegen wird, wird er auch mit seinem Geiste über dieses Wort, das in unserem Herzen liegt, kommen und das Wort lebendig machen. Und wer kann sich dann noch rühmen? Kein Mensch. Wer sich rühmen will, der rühme sich dann des Herrn und sage, mein Gott, ich, erbärmlicher Mensch, bin von dir, dem heiligen Gott, dazu ausersehen worden, dein Wort aufzunehmen. Wer bin ich? Und schon fließen Tränen aus gebeugtem Herzen und demütigem Geist, dass Gott sich uns so genaht und uns die Gnade geschenkt hat, die Zeit und die Stunde, den Botschafter und die Botschaft zu erkennen. Ganz zum Ende, vor der Ernte, muss die reine Saat des von Gott für diese Zeit verheißenen und geoffenbarten Wortes in reine Herzen gesät werden, damit der Heilige Geist es lebendig und zur Realität bringen kann. Sonst werden wir Jungfrauen gleichen, die das Wort aufnehmen, über die der Geist aber nicht kommen kann. Und wir sind am Ende dann trotzdem noch töricht, weil wir nicht jeden Schritt im Gehorsam mit Gott gegangen sind. Ich möchte aber, wie Paulus in Hebräer Kapitel 6 sagt, ich bin von euch der Meinung, dass ihr wie bis jetzt auch fernerhin glauben werdet. Wir sind nicht vergeblich all diese Jahre dem Herrn gefolgt. Die gesamte Arbeit kann nicht im Sande verlaufen. Nein, auch wenn es manchmal so aussieht, Gott, der Herr, hat für alles Zeit und Stunde. Alles, was er durch den Mund seiner heiligen Knechte und Propheten verheißen, das wird er Realität werden lassen in unseren Tagen, in deinem und in meinem Leben ganz gleich, was kommen oder gehen mag. Wir werden nicht von dem dirigiert, was manchmal in unserem Kopf vor sich geht, sondern halten an dem fest, was Gott in unser Herz hineingelegt hat. Und wir bewegen und bewahren all die Verheißungsworte unseres Gottes in unserem Herzen und können dann noch sagen, wenn mir gleich Seele und Leib verschmachtet, so bleibst du, o Gott, doch mein Trost und meine Zuversicht. Möge der lebendige Gott sein lebendiges Wort durch seinen lebendigen Geist in seine lebendig gemachten Gemeinde in Kürze zu einer tatsächlichen Realität werden lassen. Menschen, die mit Gott bis ans Ende gehen werden, sie sind es, die dann das Ziel erreichen dürfen und sie werden den Herrn schauen. Unser Gott, der so wunderbar geredet und der seinen Knecht und Propheten sandte, um uns die letzte Botschaft zu bringen, damit das letzte Wirken Gottes eingeleitet werden konnte. Das alles sehen wir und das erkennen wir. Denn Gott tut nichts. Er offenbart denn sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten. Und das hier hat er getan. Und diese göttliche Offenbarung haben wir als ein Erbteil zurückgelassen bekommen. Und wir freuen uns von Herzen darüber. Und somit ist unser Glaube nicht nur ein allgemeiner Glaube, sondern ein zielbewusster, auf Gottes Wort ausgerichteter, in den Verheißungen Gottes für diese Zeit verankerte Glaube. Und das dürft ihr mir abnehmen. Zu glauben, was in den Tagen Moses geschah, das fiel sogar den Schriftgelehrten und den Sadduzäern und Pharisäern leicht. Die haben das so schön geglaubt. Aber zu glauben, was damals geschah, darauf kam es an. Und was sagt Bruder Branham? Die Menschen danken Gott immer für das, was er getan hat. Und sie schauen aus nach dem, was er noch tun wird. Und gehen an dem, was er gegenwärtig tut, vorbei. Und das ist die Not. Aber das Volk Gottes geht nicht an dem vorbei, was Gott jetzt tut. Warum nicht? Weil er nicht an uns vorbeigegangen ist. Und wenn wir in Demut sagen, an allen, an denen der Herr vorbeigeht, ohne sie anzusprechen, sie werden es sein, die an allem vorbeigehen werden, was Gott noch tun wird. Lasst uns deshalb dankbar sein, dass er uns angesprochen und dass er uns in sein Wort hineingeführt hat. Kommen wird der Tag des Herrn. Die Dinge, die Abrechnung Gottes wird kommen, aber ehe das alles kommt, muss ja die Brautgemeinde herausgerufen, zubereitet und vollendet worden sein. Es bleibt uns nur noch ganz wenig Zeit. Diese kurze Zeit wollen wir dazu nutzen, uns gläubig in das zu vertiefen, was Gott uns in diesen Tagen zu sagen hat. Wir sind dankbar, dass wir die göttliche Botschaft für diese Zeit und auch den von Gott gesandten Botschafter erkannt haben. Somit kommen wir zum Schluss und können nur sagen, Herr, nimm uns heute hin. Wir möchten, wie damals Maria, einen reinen Schoß unseres Herzens zur Verfügung stellen, damit dein reines und heiliges Wort der Verheißung hineinfallen und dein Geist darüber kommen und es zum Leben hervorbringen kann. Ich meine, wir haben Gott in seinem Reden heute verstanden. Wenn dem so ist, dann sagt doch wenigstens Amen. Amen. Gott segne euch. Lasst uns aufstehen und beten. Wir wollen unsere Häupter neigen, die Augen schließen, im stillen Gebet vor Gott verharren. Vielleicht sind doch noch einige hier, die ihr lieben Gott noch nicht geweiht haben, die die Wichtigkeit der göttlichen Verheißungen und überhaupt der göttlichen Botschaft für diese Zeit noch nicht erkannt haben. Gern beten wir für euch, damit der Herr mit seiner Gnade über euch komme, zu euren Herzen spreche und dass auch ihr begreift, nicht die Argumente im Verstande bringen uns ans Ziel, sondern der Glaube im Herzen an das Wort Gottes, das wir gehört und aufgenommen haben, während wir so in der Gegenwart des Herrn sind, möchte ich bitten, falls jemand Gebet wünscht, hebt kurz die Hand und tut sie wieder runter. Gott sieht es. Dankeschön, 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 danke, danke, danke. Gott segne euch. Sind zum Teil neue Besucher, Freunde, in einer Versammlung könnt ihr keine Gesamtübersicht bekommen und euch kein Urteil bilden. Jeder Gottesdienst ist anders. Heute hat der Herr uns geleitet, sein Wort als den Samen für diese Zeit zu betonen und das Gewicht darauf zu legen. Andere Gottesdienste sind mehr evangelistischer Art oder auch von Belehrung. Trotzdem hat der Herr euch gerufen, und dafür bin ich dankbar, dass Gott, obwohl keine evangelistische Predigt gehalten wurde, Menschen anspricht, dass er sie zu sich zieht, dass er an ihren Herzen wirkt, ist doch ein Zeichen, dass er gegenwärtig ist und dass er sein Wort bestätigt und dass es nicht leer zurückkommt. sondern ausrichtet, wozu er es gesandt hat. O gelobt sei der Name des Herrn. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, du treuer Gott, für diesen Gottesdienst und für dein heiliges Wort. O, für die göttliche Tatsache, dass wir dich in diesen Tagen gehört und noch mehr, dass wir dein Reden verstanden haben. O Gott, habe Dank aus tiefster Seele von uns allen, die wir Staub und Asche sind, dass du uns gnädig angesehen und uns aus lauter Liebe zu dir gezogen hast. Treuer Herr, segne alle, die ihre Hände erhoben, die ihr Leben auf deinen Altar legen wollen, um dir zu dienen, zu folgen, zu glauben und zu vertrauen. Herr, lass es ihnen gelingen und komm du ihnen zur Hilfe in einer ganz mächtigen Weise. Herr, mögen sie jetzt, dort wo sie sich befinden, spüren, dass die Hand Gottes über sie kommt und dass Gott sie hierher geführt hat, weil er sie retten und begnadigen wollte. Herr, ich danke dir, du hast es getan. Dein Blut bedeckt ihre und unsere Schuld, macht hell uns und rein, treuer Herr. O Gott, lass uns alle je länger, je mehr erkennen, worum es geht. Siebe mit einem feinen Sieb und lass den Weizen bestehen bleiben vor deinem Angesicht, o Herr. Halleluja! Ich danke dir, dass du diese Botschaft als letzte in alle Welt hinaus posaunen lässest. Habe Dank für dieses große Vorrecht, Menschen über Menschen zu sehen, die du herausgeliebt, begnadigt, herausgerufen und dich ihnen wie uns geoffenbart. Herr, alle, die in Not geraten sind, alle, die beeinflusst wurden, alle, die da niederliegen, Herr, du kennst ihre innere Zerrissenheit. O Gott, greife ein mit deiner mächtigen Rechten und verleihe deinem Volke den Sieg von Golgatha. Halleluja, Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung sei dir, treuer Herr. An dir erfüllte sich jede Weissagung, auch die, ich werde nicht zugeben, dass mein Heiliger die Verwesung sehe, noch dass seine Seele im Totenreich bleibe. Du bist auferstanden, denn das Wort hatte es gesagt, Halleluja. O Gott im Himmel, dasselbe wird mit der ganzen Gemeinde des lebendigen Gottes. Und damit ist die Gemeinde der Erstgeborenen gemeint. Halleluja, Halleluja. Herr, wie an dir, dem Erlöser, jedes Wort wahr wurde und Erfüllung fand bis hin zur Aufnahme in die Herrlichkeit.
So wird jede Verheißung und jedes Wort an der Brautgemeinde Erfüllung finden bis hin zur Hinwegnahme und der Begegnung in der Luft und dem Hochzeitsmahl des Lammes. Oh, Halleluja! Herr, wir danken dir, wir preisen dich, wir beten dich an, denn du bist es, der mit uns geredet hat. Und wir danken dir, dass wir es vernehmen, dass wir es glauben durften und dass die Kraft des Heiligen Geistes über uns kommt. Halleluja! Halleluja! Herr, wir preisen dich und wir danken dir in Jesu Namen. Amen.